Das Vermächtnis von Montezuma. National Treasure, Edge of History.
Ja, ist es so eine Indiana Jones-Geschichte?
Nee, das ist das, wovon ich dir letztes Mal erzählt habe, dass ich dir dieses Mal davon erzählen möchte. Und ich habe jetzt, ich habe nachgeguckt, wie das Ding hieß. Aber ich werde es dir heute noch nicht erzählen, weil ich will tatsächlich nochmal Indiana Jones rewatchen. Ganz ehrlich, ich weiß aber nicht, welchen Film ich davon nehmen soll. Ich habe den einen angefangen und er ist weird. Gleich zu Anfang gibt es eine weiße Tänzerin, die chinesische Volkstänze tanzt. Das war so weird, dass ich dann sofort ausgemacht habe. Und dann dachte ich, ich fange lieber einen anderen an. Dann habe ich einen anderen angefangen. Ach, keine Ahnung.
Da gibt es auch Cultural Appropriation. Ups, das muss wohl an dem.
Deswegen war ich so, ich muss wahrscheinlich einfach durchhalten. Aber ich habe noch keinen Indiana Jones Film komplett durchgeguckt und rewatcht. Und deswegen werde ich dir erstmal nicht von dem Film erzählen. Aber das nächste Mal, okay?
Aber weißt du was, Amina, wenn du das geguckt hast, empfehle ich dir das auch gleich dazu.
Was
es gibt jetzt eine neue Doku auf Disney Plus, die heißt Zeitlose Helden, Indiana Jones und Harrison Ford. Und es ist so ein bisschen behind the scenes mit Harrison Ford, Indiana Jones und alles. Viel Spaß.
Und dann will ich aber debaten. Sind diese Helden zeitlos? Dazu das nächste Mal mehr.
Ja. Also die Doku geht davon aus, ja.
Offensichtlich, denn das ist ja die These der Doku, denn sie hat ja ihren Titel. Die haben sich ja selber so betitelt. Also, ha. Na gut. Ja. Wir kommen bei Autoplay, dem Podcast, der feministisch ist. Ich bin Alvina, die große Schwester.
Und ich bin Alina, die kleine Schwester. Besucht uns während des Podcast-Hörens oder danach gerne auf Instagram unter @autoplaypodcast. Dort gibt es dann immer Bilder zu allem, was wir hier besprochen haben. Dann müsst ihr es nicht aufwendig googeln. Interagiert dort gerne mit uns, lasst uns ein Like da, followt oder kommentiert und gibt uns vielleicht auch Hinweise, was ihr wollt, dass wir gucken. Zum Beispiel zum Thema Indiana Jones. Vielleicht sagt ihr Alina einfach, welchen Film sie gucken soll.
Ja, stimmt. Sagt mir einfach, welchen Film. Das würde es für mich einfacher machen. Heute haben wir eine Serie, die wir besprechen möchten.
Ich habe nur andere Medien dabei.
Sehr schön.
Ich sag dir auch gleich, warum ich nur andere Medien dabei habe, denn ich gucke gerade Supernatural. Das ist ein aufwendiges, langes Projekt und deswegen habe ich keine Zeit, was anderes zu schauen.
Okay, fair enough. Dann lass uns gleich mal zu neuester Scheiß springen. Neuester Scheiß. Ich bin super stolz. Ich glaube, du hattest mir nämlich von der Serie erzählt und ich habe sie aber trotzdem nochmal selber entdeckt.
Ich freue mich für dich. Das ist ein schönes Gefühl. Wenn man was Vor allem, ich hatte dir von der Serie schon erzählt und ich hatte dir versucht, nichts vom Inhalt zu erzählen, sondern nur von den Schauspielern in der Serie. Ne? Dann hast du darauf nicht so reagiert. Und dann rufst du mich aber an und sagst so, hey Adlina, ich habe eine Serie geguckt, die war voll cool und von der hast du mir nichts gesagt. Und ich nur so...
Alina, du hast mal wieder nicht zugehört. Hast du dir dann gedacht?
Vielleicht waren meine Hinweise doch ein bisschen zu unklar.
Weißt du, erst einmal, wir reden über die Serie, die im November 2023 rauskam, ungefähr 2-3 Wochen nach unserer Heist-Episode. Und es ist eine Heist-Serie namens Culprits, also Schuldige. Es gibt eine Staffel. Ich glaube, es wird auch keine weitere geben. Wie gesagt, es ist eine Heist-Serie und sie hat viele Dinge drin, die wir bei so Raubüberfall-Filmen super finden. Und wir hatten ja in unserer Analyse damals auch gesagt, was für uns alles dazugehört, also wie die Geschichte erzählt werden muss, welche Rollen es geben muss und so weiter und so fort. Wie zwischen Spannung und ruhigen Szenen hin und her geschaltet werden muss, damit wir in dieser konstanten Spannung gefangen bleiben und davon unterhalten werden. Und das hat diese Serie alles. Und sie macht es nochmal so viel besser als viele Heist-Filme und Serien, dass ich finde, dass das eine der Top-Heist-Serien ist, die wir gesehen haben. Zumindest für mich in diesem Jahr definitiv. Und ich mal gucke mal, wie lange das so dieses Gefühl bleibt, weil für mich ist es auch so, wie eindrucksvoll der Film in Erinnerung geblieben ist, auch je länger das zurückliegt, dass ich ihn geguckt habe.
Genau. Also, ich gehe schon mal kurz zum Plot. Und zwar ist der Plot so, die Serie rollt den Heist von hinten auf und das heißt nicht, wir lernen die Charaktere kennen, die planen einen Heist, führen den durch und dann kommt es danach, sondern wir lernen die Charaktere kennen und dann lernen wir, die haben mal in der Vergangenheit einen Raubüberfall begangen. Und dann lernen wir nach und nach, was dort passiert ist, wie der organisiert wurde. Und das wird halt durch die parallele Entwicklung des Charakters in der aktuellen Zeitlinie offengelegt, was da passiert ist, bis wir dann am Ende ankommen und dann gibt es sozusagen das große Finale.
Genau, du hattest das ja, glaube ich, gesagt, beginnt auch lange nach dem Heist. Das ist nicht so wie bei Kaleidoskop oder so, dass es irgendwie 3 Wochen nach dem Heist ist, sondern es ist wirklich Jahre nach dem Heist.
3 oder 4 Jahre danach, ja.
Mhm. Wir haben auch gesagt, viele Heist-Movies folgen meistens der Hauptperson, also dem sozusagen Brain, also sozusagen dem Danny Ocean der ganzen Gruppe. Das ist hier nicht der Fall. Hier folgt sie The Muscle, also demjenigen, der für die Verteidigung sozusagen zuständig ist. Hier ist es halt der Muskel, also der starke Mann der
genau.
Gruppe. Aber wir haben trotzdem alle möglichen Rollen, die diese Gruppe glaubt, für diesen Heist zu brauchen. Am Ende versteht nicht jeder genau, was genau passiert ist eigentlich in dieser halben Stunde, die sie den Heist gemacht haben. Und das rollt die Serie aber so nach und nach auf. Und wir sehen den Figuren dabei zu, wie sie langsam auch lernen, was eigentlich vor 3, 4 Jahren passiert ist.
Super interessant auf jeden Fall, denn es präsentiert nicht gleich die Motive der einzelnen Leute.
Genau.
Und wir kommen so langsam dahin, was passiert ist. Und das hält, finde ich, ganz gut die Spannung.
Genau. Und was wir auch gesagt haben ist, in vielen Heist-Filmen ist es so eine Männergruppe und dann haben sie so eine Quotenfrau dabei, die vielleicht für die Ablenkung sorgen soll.
Das ist hier nicht so. Die haben hier eine ganz, ganz wilde Gruppe und ich finde ganz gut, wie sie die gecastet haben, denn da wurde mal gar nicht, finde ich, groß gecastet nach, was für eine Rolle bist du jetzt, also musst du männlich oder weiblich oder divers sein, sondern wir haben eben The Brain, die Anführerin, das ist eine Frau, wir haben Muscle ist ein Mann, wir haben Officer, das ist eine Con-Artist, die ist eine Frau, wir haben Specialist, das ist irgendwie so eine richtig abgedrehte, ja, brutalo Frau, die noch
soll ohne Gewissen
aktiver
quasi
ist als Muscle.
Ja. Die soll quasi dann töten. Also Muscle soll sie zwar verteidigen und soll irgendwie beschützen, aber die andere soll dann tatsächlich für den Mord da.
Genau. Und dann haben wir zum Beispiel 2 Safecracker. Das ist einmal ein Mann, ein alter Mann und seine junge Enkeltochter. Also die tatsächliche Safecrackerin ist eine Frau auch wieder. Und so werden die Rollen hier verteilt, das finde ich
right
ganz
hand,
gut.
Right Hand, eine männliche Person, die aber nicht so, eine Aufarbeitung der Geschichte nicht so wichtig ist. Also wir folgen eigentlich einer männlichen Hauptperson.
Nämlich Muscle,
Joe
in
Petrus,
seinem
genau.
Bürgerlichen Leben heißt er Joe Petrus.
Richtig. Die 3 wichtigsten anderen Personen sind eigentlich alles Frauen. Das ist Officer, Specialist, die Safecrackerin Azar und Brain. Das sind so die wichtigsten Personen, die quasi der die Geschichte folgt und der die Gegenspielerin, gegen die sich diese Gruppe jetzt 3 Jahre später nochmal wehren muss, ist sozusagen Devil. Und damit fängt halt die Geschichte an, dass alle Leute, die in diesen Heist involviert sind, plötzlich um ihr Leben fürchten, weil sie verfolgt werden.
Die Heistgruppe ist relativ groß und die bekommen so mit in ihrem neuen Leben nach und nach, hey, guck mal, Driver stirbt. Hey, guck mal, Doktor wird umgebracht. Und dann wächst so ein bisschen die Angst, denn es scheint so nach und nach unerklärte Morde an den kleineren, sage ich mal, Mitgliedern der Gruppe zu geben. Und das setzt dann das halt alles in
Bewegung.
Ja, in Bewegung.
Dass sie sich wieder zusammenfinden, die Überlebenden sozusagen, und versuchen, sich zur Wehr zu setzen. Und dabei halt eben
und auch
arbeiten, was eigentlich bei dem Heist passiert.
Genau.
Mhm. Und das zeigt auch, warum zumindest ich so begeistert bin, weil wir haben ganz viel das typische Heist-Genre. Aber tatsächlich durch, wie die Rollen besetzt sind, wie die Geschichte aufgebaut sind und so weiter. Das ist, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne in der Story mag. Was hat dir noch gefallen oder nicht gefallen?
Und zwar, was mir sehr gut gefallen hat, und hier möchte ich auf ein Video von der Video-Essayistin Verily Bitchy verweisen, Good LGBT Representation is Boring and Why That's a Problem. Und dort hatte sie nämlich eine Sache angesprochen, dass vor allem Leute, die eben zu LGBTQI+-Gruppe gehören, dass die vielleicht auch gar nicht wollen, dass es eine Serie gibt, wo deren sexuelle Identität der Aufhänger ist. Das ist immer mal ganz schön zu sehen. Aber was eigentlich gewollt ist, ist die Daseinsberechtigung in einer Erzählung, die das nicht zum Hauptthema
hat. Ja.
Also zum Beispiel jetzt nicht, wir haben eine Serie, wo die Sexualität aufgearbeitet wird. Die sind wichtig, die muss es geben, denn das hilft, glaube ich, schon Leuten. Aber halt auch eben jetzt hier so einen, verstehst du, Zugehörigkeit zum Mainstream, würde ich mal sagen, ist das, was oft verlangt wird. Und das macht die Serie, finde ich, sehr gut. Denn wir treffen Muscle und der wird uns ganz normal präsentiert, wie eben ein Muscle, also so ein...
So familienvatermäßig. Der holt irgendwie so zwei Kinder von der Schule ab und fragt die so, wie ihr Tag war. Und die nennen ihn beim Vornamen. Also denkt man sich so, ist das jetzt der Onkel, der große Bruder, der Vater und sie nennen ihn einfach Joe? Oder ist es quasi deren Bodyguard? Ja, turns out.
Also der ist ein Familienvater, er ist in seinem alten Leben war er ein Krimineller und was ganz kommentarlos im Sinne von sexueller Identität reingeworfen wird, ist, er ist ein schwarzer, schwuler Mann. Und es hat für ihn persönlich, wie soll ich das erklären, Navina, was ich meine? Also, das ist...
Also, turns out, er holt die Kinder ab, weil sie die Kinder seines Lebensgefährten sind, mit dem er jetzt zusammen ist, jetzt wo er das die kriminelle Karriere an den Haken gehängt hat. Er hatte eine kriminelle Karriere, er war quasi Bodyguard und er ist trotzdem... Also, dafür, dass er quasi the muscle sein soll, spielt er einen relativ, wie soll ich sagen, weichen männlichen Charakter.
Genau. Er ist aber...
Mit femininen Attributen und maskulinen Attributen.
Genau, das stellt es so ein bisschen auf den Kopf, was männlich und was weibliche Attribute sind, diese stereotypischen Attribute. Und er darf auch in seiner sexuellen Identität sein, wer er ist. Das wird zur Sprache gebracht, weil sich sein Lebensgefährte wegen seiner bisexuellen Identität Gedanken macht, wie er wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Aber im Endeffekt, das können sie ausdiskutieren und für die beiden ist es dann viel wichtiger, diesen Killer, der gerade die Mitglieder des Raubüberfalls jagt, zu überleben.
Genau.
Also genau das, was halt immer verlangt wird, was auch ich ja verlange, ist, es ist eine Action-Geschichte, wo wir einen Charakter haben, der in der Action-Geschichte so funktioniert, wie er funktionieren soll und der darf einfach divers sein.
Das fand ich auch ganz gut, aber es war, glaube ich, nur ein Charakter, oder? Die anderen Charakter wurden, deren Sexualität wurde einfach teilweise gar nicht gezeigt, oder?
Genau, weil wir ja Joe Pettis folgen, das ist ja unser Hauptcharakter, also wir folgen ja Muscle, unseren Hauptcharakter und das ist auch der einzige, von dessen Privatleben wir dann erfahren.
Genau, also wir wissen zum Beispiel nicht, welche Sexualität die anderen haben, die kommen einfach nicht zur Sprache. Die anderen Alltagssituationen der anderen Menschen sehen wir so kurz und so in Ausschnitten, dass sich nicht erklären lässt, die sind homosexuell, die sind bisexuell, die sind straight, die sind polyamorös, das sieht man einfach nicht, das wird einfach nicht thematisiert. Und die einzige Beziehung, die thematisiert ist, ist die der Hauptperson. Aber dadurch, dass die Hauptperson halt eben queer ist, nimmt man nicht automatisch an, ach, die Person ist heterosexuell. Weißt du, was ich meine? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Officer, also die Con-Artist der Gruppe, heterosexuell ist.
Ich verstehe, was du meinst. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, oh, Officer zum Beispiel, vor allem halt Officer, weil wir von der mit am meisten als nächstes erfahren. Oder Specialist oder Greaseman.
Man hat bei Officer am meisten erfahren, man hat sie in ihrem Alltag nur in anderen Cons gesehen, wo sie vorgibt, andere Figuren zu spielen.
Genau, aber sie hatte mit den größten Redeanteil, weil sie mit die größte soziale Beziehung zu Muscle hatte.
Aber am Ende erfahren wir über Officer am allerwenigsten, wir erfahren ja noch nicht mal ihren bürgerlichen oder neu gewählten Namen. Also diese Person bleibt uns quasi noch am meisten verborgen. Wir erfahren fast mehr über Psycho, Specialist, von Neve Algar gespielt, die quasi einfach so zurückgezogen in Norwegens Wäldern lebt. Und wir erfahren über Asa, also gespielt von Tara Abud, die mit ihrem Großvater Yusuf zusammenlebt, erfahren wir auch mehr. Sie sprayt immer noch, sie lebt da in dieser Wohnung irgendwo, ich glaube in Italien.
Ja.
Man sieht, wie sie lebt, man sieht, was ihr Hobby ist, man sieht, mit welchen Gefährten sie sich durch die Welt bewegt. Das heißt, wir sehen da viel mehr. Wir sehen sogar mehr über Brain.
Ich finde aber auch, wenn wir nicht so viel von Officers Alltagssituation erfahren, in ihren Interaktionen mit den anderen Mitgliedern der Crew erfahren wir am meisten darüber, wie sie als Persönlichkeit ist.
Das kann sein.
Also ich finde, ich hatte...
Aber wir erfahren nie, wer sie wirklich ist.
Das erfahren wir nicht, aber ich habe einen besseren Überblick darüber, wie sie als Person ist, indem ich sehe, wie sie mit anderen interagiert und wie sie sich dafür entscheidet zu interagieren.
Das stimmt, aber du wirst sie nicht in die Schublade stecken können, dass sie, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter oder sie ist Einzelkind oder sie hat 27 Geschwister oder sie ist in in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen oder sie wohnt in einer Kleinstadt oder sie ist so ein typisches Großstadtgirl. Das wirst du alles nicht erfahren. Das ist alles nicht gezeigt. Das ist ja bei den anderen, kannst du da irgendwie ein bisschen mehr kategorisieren, aber die kannst du in gar keine Schublade stecken. Welchen Punkt willst du denn noch besprechen?
Welchen Punkt wollen wir noch besprechen?
Ach so, eine Sache vielleicht, die mir zur Hauptperson nicht so gut gefallen hat. Bei diesem Heist trugen alle speziell für sie angefertigte Masken, die das halbe Gesicht verborgen haben oder das ganze Gesicht verborgen haben. Bei vielen war es die Mundpartie, die verborgen war, und bei einigen war halt quasi das ganze Gesicht verborgen. Und zum Beispiel The Brain hatte eine Maske auf, die sie lächelnd zeigte, und Muscle hatte zum Beispiel eine Maske auf, die ihn zähnefletschend gezeigt hat. Und die anderen hatten entsprechende andere Masken auf, aber man muss sagen, die einzige Maske, die tatsächlich Zähne fletschen oder einen negativen Ausdruck im Gesicht hatte, war auch Muscle. Dabei war er nicht die gefährlichste Person. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil es ist halt ein schwarzer Schauspieler. Und ich fand, das war so ein bisschen so, mein erster Gedanke war so, ist das jetzt wieder...
Das spielt ins Stereotyp Angry Black Man rein.
Genau. Genau, ist das jetzt wieder ein wütender schwarzer Mann, den sie damit darstellen wollen, oder spielen sie ja dieses Stereotyp damit an, oder was, also warum? Weil die Figur selber wird als sehr, wie soll ich sagen, so ruhig und in sich gelassen, und ich glaube, sie hat am Ende ein oder zwei wütende Szenen, aber sie ist relativ lange sehr, sehr ruhig und gelassen, auch in so Ausnahmesituationen. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Auch, wie gesagt, als wir ihn das erste Mal als Kriminellen sehen, da ist er ja auch komplett ruhig, bis er provoziert wird. Und dann ist er ist eher effizient in seiner Gewaltanwendung als aggressiv. Mhm. So würde
genau.
ich ihn.
Also ich würde ihn so wie der Equalizer in Denzel Washington, fände ich, ist er teilweise von seiner Ausstrahlung und von seiner Ruhe. Und ich finde, das passt dann gar nicht zu dem, also ich weiß ja nicht, wie der Schauspieler selber ist, aber die Rolle, die er so spielt er die eben. Und das passt gar nicht zu dieser Rolle, diese Charakterisierung mit dem Ding. Während bei den anderen, finde ich, passen die Masken so halbwegs.
Ja.
Und das hat mir nicht so gut gefallen.
Das fand ich auch eine sonderbare Wahl. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich das geguckt habe. Dachte ich mir auch so, seine Maske, ich finde die Masken relativ cool, weil die so ein bisschen was Neueres im Maskengeschäft sind, im Sinne von
ja.
In Überfallfilmen und Serien gibt es ja verschiedene Arten von Serien. Ganz beliebt sind ja die in US-Amerika, die Masken, diese Plastikmasken, Gesichter der Präsidenten und sowas, ne?
Ja.
Und die schauen sehr, sehr, sehr clean aus, weißt du?
Mhm.
Und aber halt auch dadurch sehr einprägsam. Ich finde, diese Masken sind so eine ästhetische Wahl, die ganz gut mit dem Rest der Serie geht.
Mhm.
Vor allem, wenn man sich anguckt, wer Brain ist, weil Brain ist gespielt von Gemma Arterton, ist super ästhetisch ansprechend immer. Und dann macht es auch Sinn, dass sie solche Masken wählt und nicht irgendwie solche, ja, wie in Haus des Geldes, so auffällige Masken. Nur halt eben die von Joe Petrus von Muscle gefällt mir nicht.
Mir tatsächlich auch nicht. Aber generell gefiel mir eigentlich die Outfit-Wahl sehr, sehr gut bei allen, muss ich zugeben. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sagte, da hätte ich beim Styling ein bisschen was anderes mir gewünscht. Die Maske von Joe Petrus von Muscle. Bei allen anderen fand ich das Styling immer on point.
Mhm.
Also wirklich gut ausgewählt. Weil was tatsächlich, was ich mir manchmal schon gedacht habe, ist, wenn halt so eine Gruppe, so eine Überfallsgruppe irgendwie so einen Überfall plant, zum Beispiel bei Haus des Geldes, gutes Beispiel, dann haben die immer alle dasselbe an, weißt du? Und
ja.
Oder sehr, sehr ähnlich. Und selbst wenn sie dann unterschiedliche Sachen haben, sieht das alles aus wie von derselben Schneiderei. Und ich finde tatsächlich, bei diesem Überfall haben sie sich die Mühe gemacht, dass tatsächlich jeder sehr unterschiedlich aussieht, jede und jeder. Und sich tatsächlich Kleidung ausgesucht haben, die tatsächlich auch getragen aussieht. Also sie haben bei dem Überfall funktionelle, aber getragen aussehende Kleidung an, die sich sehr stark voneinander unterscheidet und dadurch, weil das auch ein internationales Team ist, auch aussieht, als wäre der eine Teil in Norwegen, der andere Teil in den USA, der nächste Teil in Großbritannien geshoppt worden.
Mhm. Oder halt in Spanien. Ja.
Und das fand ich tatsächlich ziemlich nice. Das hat für mich so
Die Garderobe, die sie tragen, verleiht den Charakteren Authentizität.
Ja, sehr hohe Glaubwürdigkeit, ja.
Ja, man nimmt denen eher ab, dass sie sind, wer sie sein sollen.
Mhm. Und auch unterstreicht halt nochmal so den Charakter oder die Tiefe des Charakters, weil es sieht nicht einfach nur nach so einer Garderobe aus, die von einer Stange ist, sondern es sieht halt einfach wie aus dem Leben genommen aus. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen, sowohl bei dem Überfall, der ja quasi geplant und von langer Hand und ich überlege mir gut, was ziehe ich dafür an, als auch bei dem, wie soll ich sagen, als auch bei dem danach, wo sie sich dann auf diesen Roadtrip begeben, um quasi ihren Gegenspieler zu finden. Sehr gute Auswahl an Kleidung, sehr gut den Charakter unterstreichend. So wünsche ich mir tatsächlich, Garderobe sollte immer so sein.
Mhm. Also ich finde das ja immer interessant, wie Leute auf Namen kommen, die sie ihren Charakteren geben und wie sie halt auch eben ihre Medienprojekte nennen. Hier ist aufgefallen, ich fand den Namen, den Muscle in seinem neuen Leben wählt, Joe Petrus, also Josef Petrus.
Super biblisch, ne?
Fand ich super biblisch und ich dachte mir, wer wählt denn so einen Namen in seinem neuen Leben? Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum nennen sie denn Petrus?
Mhm. Petrus, der Jünger von Jesus Christ, von dieser mythologischen christlichen Figur. Und in der christlichen Mythologie hat Petrus ja auch eine Funktion. Und zwar ist der derjenige, der quasi Leute in den Himmel reinlässt oder nicht reinlässt.
Und so ein bisschen die anführende Person der anderen Jünger und der anderen Apostel.
Ja.
Und dann habe ich das mir so angeguckt und dachte mir, das macht schon Sinn. Denn wir folgen jetzt Joe Petrus, also Muscle. Und er ist dann derjenige, der merkt, wir werden getötet. Und er ist dann derjenige, der sich auf einen Roadtrip um die Welt herum begeht, um die anderen der Überfallbande zu finden, weil er sagt, wir sind gemeinsam stärker und wir müssen unseren Jesus Christ, unser Brain finden, um rauszufinden, was damals passiert ist, damit wir am Leben bleiben können.
Ja, google mal Petrus. Also du wirst sehen, Petrus ist auch immer so ein Dude mit einem Schlüssel in der Hand. Und ich finde das, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, die suchen ja quasi einen Schlüssel, finde ich das sehr interessant, dass wir dieser Hauptperson folgen, die einen Namen gewählt hat, die am Ende quasi den Schlüssel in der Hand hält.
Genau, also ja. Also metaphorisch am Ende steht er da mit einem Schlüssel und er ist derjenige, der entscheidet, wer
reinkommt,
in
sozusagen
das Himmelreich kommt. Ja. Mhm. Fand ich sehr interessant, diese Interpretation des, des Namens. Das ist mir halt dann aufgefallen. Und dann dachte ich so, okay, wenn sie sich da Gedanken gemacht haben, wie heißen denn die anderen Charaktere?
Naja, bei manchen haben wir quasi nur deren, diese Decknamen, die sie auch alle untereinander immer benutzen. Also zum Beispiel bei Officer, erfahren wir nicht, wie die heißen. Oder Devil, also dieser Gegenspieler, da erfahren wir auch nicht, wie der heißt. Bei Specialist, also Psycho-Specialist, erfahren wir es, glaube ich, auch nicht.
Genau.
Wir wissen das eigentlich nur von Brain und von der Safe-Knackerin. Und Brain heißt Diane und die Safe-Knackerin heißt Azar.
Genau. Und Diane, habe ich dann ja auch geguckt, das ist ja auch der...
Die Göttin der Jagd.
Genau.
Das passt natürlich auch, weil dieser Con ist sehr geplant und dieser Con ist sehr... persönlich ist quasi wie eine Jagd auf diese eine Person. Fand ich
genau,
geil.
Und diese eine Person, da sage ich euch nicht den Namen, aber dessen Namen ist auch ein Jagdname. Was sehr interessant ist, weil die sich am Ende ja gegenseitig jagen. Und die Heißgruppe ist dann halt gefangen in deren Jagdspiel.
Genau. Du bist zwischen zwei Prädatoren gefangen sozusagen.
Sehr interessant. Kann man natürlich reinlesen, kann man auch sagen, okay, es ist alles an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist ein sonderbarer Name, Joe Petrus.
Vielleicht haben sie sich ja wirklich Gedanken gemacht. Ich finde es tatsächlich bei Joe Petrus noch am eindrücklichsten, aber...
Ich finde es auch bei Joe Petrus am eindrücklichsten, aber ich kann mir nicht denken, dass jemand sich bei diesem Namen Gedanken gemacht hat und bei den anderen aufgehört hat. Also, was wir vergessen haben zu sagen, diese Serie basiert auf einem Buch, einer Anthologie und mit mehreren AutorInnen, die dann halt eben mit diesem gleichen Setup, eine Heist-Crew, beginnt einen Raub und dann wie geht's weiter und in der Anthologie schreiben dann verschiedene AutorInnen immer ein Kapitel zu jedem Charakter.
Verschiedene AutorInnen haben jeweils ein Kapitel geschrieben mit einer...
Genau.
Ah, okay. Interessant. Culprits, der heißt, was just the beginning, so hieß das?
Mhm, genau.
Ah, ja. Okay. Und jetzt, wo wir schon bei Büchern sind, wollen wir gleich zu anderen Medien rübergehen, weil ich glaube, wir haben jetzt alles zu dieser Serie gesagt, was es ist. Meine Empfehlung ist, guckt es an. Es ist sehr, sehr spannend und einer der besseren Heist-Serien, die ich gesehen habe. Was sagst du dazu?
Auch ganz viele SchauspielerInnen, die ich gut finde. Ich mag Gemma Arterton, ich mag Nathan Stewart Jarrett, ich mag Kirby Howell Baptiste, ich mag Neve, das weiß ich ihren Nachnamen nicht mehr.
Alga.
Neve Alga mag ich, Eddie Izzard spielt mit, mag ich auch sehr gut. Tara Abboud kannte ich nicht, fand ich super.
Mhm. Das war
Azar. Also, ja, definitiv eine Empfehlung.
Yes. Von uns beiden eine hohe Empfehlung. Und ich danke mir, dass du mir davon erzählt hast. Und ich danke mir selber, dass ich es wieder vergessen hatte und mich komplett neu darauf einlassen konnte. War ich doppelt so begeistert. Hatten wir noch was bei neuester Scheiß?
Nein.
Dann gehen wir rüber zu anderen Medien.
Andere Medien. Hast du da was?
Nö.
Okay. Ich habe viele andere Mediensachen dabei. Oh. Und zwar habe ich ein YouTube-Video geguckt von Chance Beer und es geht um etwas, was ich schon mal angesprochen hatte in der Pride and Prejudice-Folge. Da hatten wir nämlich über Cottagecore und Tradwives gesprochen und so weiter. Und Chance Beer hat ein Video-Essay gemacht und der heißt Tradwives and the White Supremacists Who Love Them. Tradwives, also die traditionellen Frauen, das ist ja Neologismus, Tradwives. Und die, was ist denn White Supremacists?
Ich weiß nicht, ich kann Supremacist nie übersetzen, aber das ist quasi diese Idee, dass man selber zu der Herrenrasse sozusagen gehört. Ich weiß nicht, wie ich das anders übersetzen soll tatsächlich. Suprematist wird es tatsächlich hier übersetzt.
Ja.
Ein Suprematist, genau. Also diese Überzeugung, dass man zu der besseren, in Anführungszeichen, Menschenrasse gehört. Und jetzt wisst ihr schon, warum das so problematisch ist.
Ganz genau. Und also, und sie erklärt darin erstmal das Phänomen Tradwives ganz gut und dann eben inwieweit das eben zur White Supremacy mit reinspielt und warum die da so ein großes Publikum haben und wie das sozusagen immer weitergeht.
Mhm. Weißt du, woran ich da denken muss, Adlina? Mhm. An dieses Meme von der AfD. Das hat, glaube ich, jemand anders gememt, aber die AfD hat das benutzt und hat da so zwei Frauenfiguren, so Comicfiguren, nebeneinander gestellt und die eine hatte so grüne Haare und hatte so Shorts an und hatte so Tattoos und die andere war halt so zurückgekämmte, ordentliche Haare, nicht gefärbt und ungeschminkt, super, wie soll ich sagen, traditionelle Kleidung, so sehr konventionell angezogen und alles und dann unten drunter stand so schlechte Frau, die gute Frau und ja, mit so ableistischem und fettfeindlichem und sonst irgendwelchen Bezeichnungen stand da halt so, das ist so die linke Bitch und das ist halt so eine gute Frau.
Ja, moderne, befreite FeministInnen und die traditionelle Frau.
An das Meme muss ich denken. Ich packe das auf jeden Fall auch bei Instagram nochmal auf einen Slide. Aber geht es in diese Richtung dann?
Es geht in diese Richtung, genau. Eben, wer sind diese Tradwives? Was für Ideologien tradieren sie und warum lieben sie selber White Supremacy und wie machen sie damit weiter, dass es erhalten bleibt? Weil das natürlich ein Phänomen ist, das aus Amerika rüberschwappt.
Mhm. Und was halt tatsächlich auch ganz viel bei so TikToks dabei ist, wie ich in letzter Zeit gemerkt habe, wo dann nochmal so voll der konservative Anspruch an junge Mädchen irgendwie übertragen wird. Also plötzlich werden so richtig toxische Beziehungsmodelle einfach die ganze Zeit tradiert und gesagt, ja, ihr müsst alle so sein, ihr müsst das und das machen für euren Mann und so. Weißt du, wo ich denke so, Leute, ihr habt die Möglichkeit, so viel cooler euer Leben zu leben, aber ihr übernehmt solche Werte gerade, um euch irgendwie an irgendwelche toxischen Jungs anzubiedern.
Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil ich es ja schon mal angesprochen hatte, dass es das gibt, dieses Phänomen. Wenn man sich damit näher beschäftigen möchte, kann man sich halt eben eine halbe Stunde eher so ein Video-Essay-Deep-Dive angucken. Das zweite Video, das ich geguckt habe, das ist eigentlich Spielfilmlänge mit 2,5 Stunden und das ist von Alexander Avila und das Video heißt This video isn't just about Taylor Swift, it's about you. Mhm. Also dieses Video ist nicht nur über Taylor Swift, es ist auch über dich.
Oh, das stelle ich mir richtig schwierig vor.
Es ist ein schwieriges Thema, aber er macht da etwas, was ich sehr gut finde, denn er untersucht den kulturellen Kontext in Amerika, in dem ja Taylor Swift groß geworden ist.
Mhm.
Anhand dem Ablauf ihrer Karriere und ihren, welche Musik sie sich entschieden hat, zu welchem Zeitpunkt zu machen, zu welcher Audience sie versucht hat,
zu sprechen.
Kontakt aufzunehmen, zu sprechen, genau. Und was das für das Land selber bedeutet, warum sie da so geworden ist, wie sie geworden ist. Und warum sie halt auch eben so ist, wie sie ist, weil sie halt auch, er spielt dann auch ganz viele Clips rein, weil sie ja auch selber sagt, sie ist ein super People-Pleaser, also sie möchte gerne immer Leuten gefallen. Das heißt, wenn sie genügend Feedback bekommt, dass sie doch so sein soll, dann ändert sie sich auch dahin.
Okay.
Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich finde, das gibt einen viel besseren Einblick in die Person, die Taylor Swift vorgibt zu sein. Ich weiß ja nicht, wie sie tatsächlich ist.
Mhm.
aber wie sie sich in der Öffentlichkeit gibt und wie sie auch so groß werden konnte und was sie dann halt auch eben mit ihrer Plattform macht.
Jetzt haben wir so viele News gehabt 2023, bei denen wir hätten über Taylor Swift reden können. Ihren Auftritt in Deutschland hier und wie alle super aufgeregt waren und sich quasi überschlagen haben. Oder ihr Auftritt in Seattle, wo sie quasi wo quasi das Stadion dann am Ende gebebt hat und sie tatsächlich auf der Erdbebenskala gezeigt wurde, dass da gerade Taylor Swift auftritt. Oder vor gar nicht so allzu langer Zeit, als in Brasilien diese krasse Hitzewelle war von 50 plus Grad Celsius und dann tatsächlich auf einem Taylor Swift-Konzert ein Fan verstorben ist,
weil es einfach zu heiß war und es kein Wasser und kein Schatten zur Verfügung stand.
Naja, man durfte sich Wasser kaufen auf diesem Gelände, aber man durfte kein eigenes Wasser hineinbringen, was bei 50 Grad plus halt eben krass ist, vor allem wenn es halt so ein großes Stadion ist, dann bist du halt vielleicht, nicht immer in der Lage, immer zum richtigen Zeitpunkt Wasser zu besorgen, wenn du es dir kaufen musst. Noch dazu kommt, dass viele Fans wahrscheinlich sehr jung waren. Ich weiß, wie es war, als ich Anfang 20 war oder also noch Teenie war. Da dachte ich mir auch jedes Mal, ich spare mir das jetzt, die 2 Euro oder so, gib die wann anders aus. Und man schätzt es dann halt manchmal nicht richtig gut ein, weil man selber vielleicht sich gerade so das Ticket irgendwie zusammengekauft hat. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, hätten wir über all das sprechen können und du hast dich entschieden, keins davon anzusprechen, aber jetzt über das Video. Greift das diese Phänomene dann irgendwie auf oder was ist quasi die Quintessenz dieses Videos? Beschreib mal.
Ja, die Quintessenz ist, wie inszeniert sich Taylor Swift als Person, als Musikerin, wann nutzt sie auch so politischen Statements, also das macht sie ja sehr selten, wann nutzt sie zum Beispiel politische Statements, um gewisse Gruppen abzugreifen und wie reagiert die Öffentlichkeit darauf, was sie macht und was für Konsequenzen hat das für ihren weiteren Karriereverlauf. Also sehr viel zwischen so ein bisschen symbiotische Beziehung zwischen Taylor Swift reagiert auf die Fans reagieren auf sie.
Deswegen heißt das Video wahrscheinlich auch, es geht nicht hier um Taylor Swift in erster Linie, sondern vor allem geht es um dich, weil die Person wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass vor allem so Fans von Taylor Swift dieses Video gucken. Ja. Und diese Fans sind schon auf jeden Fall, die sind nicht anders. Ich meine, bei BTS haben wir das auch. Wir haben halt diese krassen Hyperfans, die halt ihre Stars halt verteidigen einfach und dabei halt bestimmtes Verhalten zeigen, das
extrem problematisch. Also
Superfans, Hyperfans, ein bisschen problematisch ist, ja.
Diese Fankultur, die aber halt auch eben Taylor Swift selber fördert. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Es ist natürlich, man muss in Betracht ziehen, er spricht hier von einem US-amerikanischen sozialen Kontext, in dem Taylor Swift groß geworden ist und von dem er auch ausgeht, dass die Fans sind, die mit ihr interagieren. Mhm. Also das kann man, glaube ich, nicht immer alles eins zu eins übertragen, weil kulturell es ja doch Unterschiede gibt.
Mhm. Ja, die Fans hierzulande sind bestimmt auch nochmal anders als die Taylor Swift-Fans in den USA, weil es ja trotzdem so eine transportierte kulturelle Ebene hat, die man ganz übersetzen kann.
Genau, also das muss man im Hinterkopf behalten. Trotzdem finde ich, wenn man halt darüber nachdenkt, warum ist sie vor allem in US-Amerika so groß geworden, finde ich es ganz interessant reinzugucken, was sind so die Mechanismen dahinter. Mhm. Ja, das wäre das zweite Video.
Okay.
Meine dritten anderen Medien, die ich heute dabei habe, sind Nachrichten, auf denen sitze ich seit März.
Was? Dann sind es aber keine Nachrichten mehr, Lena. Jetzt erwarte ich aber eine Reportage und kein News-Update.
Es ist ein News-Update, es ist keine Reportage.
Okay.
Und zwar kennst du den Hollywood-Star Jonathan Majors, der ist gerade richtig hart am Kommen.
Ich kenne John Mayer.
Jetzt sagst du, ich weiß nicht, wer Jonathan Majors ist. Und dann sagst du, nee, ich weiß nicht, wer das ist, Alvina. Und dann sage ich, doch, du kennst, wer das ist.
Das sagst du immer, dass ich das alles doch kenne und das stimmt aber immer gar nicht. Aber gut, ja, ich kenne
es nicht. Du hast mir nämlich erst im März, als es auch passiert ist, hast du mir einen Film von ihm empfohlen. Und zwar hieß der Film Devotion, genau.
Oh ja, okay. Du hattest nämlich damals angedeutet, ich will dir was über die Hauptperson sagen, aber dann hast du nie weitergesprochen. Und dann,
weil ich gesagt habe, ich warte erst die Ermittlungen ab.
Ah, okay. Ah, krass, gegen ihn wurde ermittelt. Weswegen?
Wegen häuslicher Gewalt gegen seine Freundin. Es war ihr gegenüber gewalttätig geworden und hat sie angegriffen und dann auch hinterher nach dem Angriff hat er sie auch belästigt. Und jetzt ist nämlich Also das war jetzt die ganze Zeit am Laufen. Ich habe dir auch nichts gesagt, weil ich dachte, wir warten mal ab, was da rauskommt an Beweismaterial und so weiter und so fort. Und jetzt kam aber das Urteil. Und zwar wurde er schuldig gesprochen in 2 Fällen von vorsätzlicher Körperverletzung und Belästigung gegenüber seiner Ex-Freundin. Und es war Fresse. Online war das ein riesiges Thema in der ganzen Zeit. Ich finde es interessant, dass du das nicht mitbekommen hast.
Denn ich habe es auch nicht mitbekommen.
Er ist ein schwarzer Mann und seine Ex-Frau ist eine weiße Frau.
Oh mein Gott.
Und da wurde ganz viel rumdiskutiert, dass das ja nur passiert ist, weil es eine weiße Frau ist. Also aus beiden Seiten kam dann ja, schwarze Männer sind gewalttätig und weiße Frauen, die schwarze Männer daten, sind so ein bisschen provozierend für solches Verhalten.
Also da wurde quasi ganz schrecklich, dem Opfer vorgeworfen, selber schuld zu sein, denn, und dann wurden irgendwelche Stereotype ausgepackt und das müsste sie ja wissen, besser wissen und so weiter. Und als nächstes wurden dann auch noch rassistische Stereotype einfach tradiert und das Ganze, wie soll ich das sagen? Also so stelle ich mir zumindest den Diskurs vor, wenn du mir sagst, wer die Beteiligten sind, dass quasi niemand daran gewinnt, weil wir leben in einem Patriarchat, in dem es Frauen super schwierig gemacht wird und auch queeren Menschen super schwer gemacht wird, tatsächlich Gerechtigkeit zu erfahren, wenn sie sexuelle Gewalt erleben. Und wir haben keinen guten Diskurs-Dings, also egal ob in den USA oder in Deutschland, haben wir keinen guten öffentlichen Diskurs dazu gefunden bislang, der es den Opfern irgendwie erleichtert, tatsächlich auch Gerechtigkeit zu finden, sondern wir haben so eine richtig schlimme Art damit umzugehen, in denen Täter in Schutz genommen werden, in dem Rassismus verstärkt wird, sobald eine der beiden Personen irgendwie rassifiziert ist. Ich stell's mir furchtbar vor. Das hast du dir angetan.
Das war furchtbarer Diskurs, ja.
Ist denn die Internetgemeinde zu einem abschließenden Ergebnis in ihrem Court Case gekommen?
Ich habe mich irgendwann rausgezogen, weil ich der Meinung war, das ist vollkommen egal, es geht hier um Power Imbalances vor allem.
Ja.
Denn natürlich hat er auch solche Sachen gesagt wie, er ist ein Star und sie soll sich benehmen wie Michelle Obama und soll einfach still neben ihm stehen und sozusagen ihn hochhalten in seinem Star-Sein.
Ja, okay.
Interessant ist aber auch etwas, was danach kam. Und zwar war Jonathan Majors, der war wirklich ein richtig ein aufgehender Star. Er war jetzt als der nächste große Bösewicht in der nächsten Phase des MCUs nämlich gecastet worden.
Und let me guess, lass mich raten, sobald die ersten Anschuldigungen hochkamen, hatte Hollywood gar kein Problem, ihn zu canceln, weil
Nein. Die haben ihn gehalten, bis das Verdict reinkam. Fallout ist halt eben, er wurde in seiner nächsten Rolle als der große Marvel-Bösewicht, wurde er gecancelt und die überlegen jetzt, wie sie die nächste Phase des Marvel-Universums so umschreiben, um diesen Charakter rauszubekommen. Und ob es nicht vielleicht einen neuen großen Bösewicht geben soll. Also.
Und Newsflash für die Creator des Marvel-Universums. Es ist wirklich komplett egal, weil inzwischen fast niemand mehr beim Marvel-Universum überhaupt durchblickt oder aber sich die Mühe macht, überhaupt noch durchzublicken. Es ist nämlich alles ein kleiner, naja, ziemlich groß gewordener, ja, dampfender Kackehaufen. Es ist einfach zu uninteressant geworden. Es ist einfach zu, ja.
Die haben einfach so viel neue Infokaraktere, Plotlines eingeführt, dass man gar nicht mehr durchblickt und dann steige ich aus.
Ja, und bei Marvel bin ich tatsächlich auch ausgestiegen. Also ich meine, deswegen, es ist komplett egal, ihr könnt einfach irgendwen, castet meinetwegen eine weiße oder asiatische oder light-skinned-Person für genau dieselbe Rolle und behauptet irgendwie, dass die sich regeneriert hätte wie bei Doctor Who. Nobody cares. Dann drücke ich Solidarität mit der Ex-Freundin Rhys Chabari aus und hoffe, dass alles gut wird.
Ja.
Ich habe dir tatsächlich nichts bei anderen Medien mitgebracht, außer dass ich jetzt auf Threads bin. Gibt es irgendwie seit einer Woche für Android und ja, I don't know. muss damit noch warm werden. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur das nächste Twitter wird und wieder so eine Plattform wird, die komplett von Hate Speech übernommen wird, wie Facebook oder Twitter. X. Wolltest du noch irgendwas sagen, eine Empfehlung oder eine Empfehlung, Adlina? Empfehlung, Empfehlung.
Ja, ich wollte dir vorschlagen, ich habe es nicht geguckt, aber ich habe gedacht, vielleicht willst du das ja gucken. Und zwar gibt es eine relativ neue Miniserie, die ist so ein bisschen so ein Thriller-Krimi und die heißt A Murder at the End of the World. Ein Mord am Ende der Welt.
Ich habe, das wurde mir so oft vorgeschlagen, ich habe bislang noch nicht drauf gedrückt. Irgendwas an diesem Movie-Poster von diesem Ding,
also,
spricht mich irgendwie nicht so
ihre
an.
Ihre Haare.
Wieso
funktionieren.
Willst du es mir vorschlagen?
Weil es auch recht interessant sein soll.
Ihre Haare. Ja.
Aber ich will es nicht gucken.
Vielleicht ist es auch einfach der Titel, weil das für mich so klingt wie, wie diese Serie mit und von Selena Gomez mit diesem True Crime Podcaster in diesem New Yorker Apartment Building.
Only Murders in the Building.
Ja, ich finde die einfach langweilig.
Das ist okay.
Vielleicht hat mich das zu sehr daran erinnert. Ich kann ja mal gucken. Guck mir vielleicht mal einen Trailer an und vielleicht gucke ich rein. Aber ich bin gerade auf einem anderen Trip.
Okay. Ich wollte dich nur fragen, ob du es vielleicht gucken willst, weil ich wissen will, wie das ist. Aber ich will es mir nicht angucken.
Vielleicht, ja. Vielleicht gucke ich das in den nächsten Wochen, Monaten mal. Danke für diese Anmerkung.
Diese Anmerkung.
Eine Empfehlung ist es ja nicht, weil du es ja nicht gesehen hast.
Ich kann es dir nicht empfehlen. Okay. Das war's auch heute schon wieder von uns. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen. Besucht uns gerne auf Instagram.
Unter Autoplay Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet oder uns schreiben möchtet, zum Beispiel welchen Indiana Jones Film Alvina als nächstes gucken soll, also ich, dann schreibt uns an Adelina und Alvina, alles klein und zusammengeschrieben, at systemli.org bei Instagram per Direktnachricht. Oder, wenn ihr hier mal runterscrollt, hier unten in den Shownotes, genau da, findet ihr einen Link zu einem Formular. Das könnt ihr ausfüllen, keine Nettigkeiten. Da könnt ihr uns auch Dinge empfehlen oder zurückmelden. Mehr haben wir, glaube ich, nicht zu sagen. Empfehlt uns weiter, bewertet uns und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Adelina.
Mhm.
Mhm.
Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, Adelini. Mach's gut. Ich hoffe, du freust dich schon.
Nicht so wirklich. Ich bin nie tatsächlich in Indiana Jones einsteigen. Also ich habe nie irgendwie mental da einsteigen können. Ich fand das nie interessant. Es liegt auch vielleicht daran, dass Harrison Ford ein riesiger Push-Faktor für mich ist. Und ja.
Aber du hoffst,
all das, um
dir
zu sagen, ich freue
dich
nicht.
Was ich zu dieser Serie sagen möchte, das Vermächtnis von Montezuma. Vielleicht
ja,
ist das
ja, ich hätte gerne, dass du das guckst und dass du dann so richtig outraged zurückkommst. Also richtig so voller so, so ein bisschen Wut auch und mir dann so ganz eine flammende Rede dagegen hältst. Das finde ich immer ganz unterhaltsam.
Wenn ich Indiana Jones geguckt habe, vielleicht, aber ich will dir ja von der anderen Serie erzählen, die von 2022 ist. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, da bin ich nicht outraged. Ich bin verwirrt. Ich habe Fragen. Aber ich bin nicht outraged. Also super sauer oder aufgebracht.
Okay.